es wäre ja echt interessant, so eine repräsentative Umfrage zu machen, aber es wird ja eigentlich immer herumgerätselt, wie viel der Ultra-Trailläufer oder Trailläufer und Läuferinnen weltweit von ihrem Sport leben können.
Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf-Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Trampelpfadlauf-Podcast. Heute sind wir zu dritt und haben einen Gast auf der anderen Leitung. Aber zuerst möchte ich meinen Podcast-Kollegen Hasret begrüßen.
Hallo. Hallo, hallo zusammen.
Ja, jetzt habe ich mal verschluckt. Ja, Hasret, alles gut bei dir da drüben in Köln?
Alles super. Bisschen grau und trist. Ich bin vor ein paar Tagen aus den Bergen zurückgekommen. Da war es sonnig zum Glück. Aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
Ja, bestens. Das Wochenende bei uns war auch ähnlich verregnet. Wir hatten einen guten Tag. Wir waren im Müllertal gewesen. Mhm. Da fällt mir wieder ein, wir müssen im Müllertal nochmal die Trampelfahrttage für nächstes Jahr planen. Weil das war so schön, da nochmal eine Runde durch diese luxemburgische Schweiz zu wandern. Mhm. Aber wie gesagt, wir hatten da ein bisschen Pech mit dem Wetter, ein bisschen Pech mit dem Campingplatz. Aber war trotzdem ein schönes Wochenende. Und wir waren noch in Stafelow gewesen und sind an der Fritterie vorbei und haben eine Fritte gegessen am Freitag, wo wir immer anhalten, wenn wir da in Gelhei laufen gehen.
Ah, sehr cool. Sehr cool. Ja.
Also gab es erstmal belgische Pommes und dann sind wir weitergefahren nach Luxemburg.
Sehr schön. Cool. Ja, cool. Du hast es schon erwähnt, wir sind hier nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und wir haben einen Gast und ja, diesen Gast habe ich in Triest kennengelernt und wir hatten da zum ersten Mal Kontakt gehabt und haben den Kontakt jetzt auch bis hierhin gepflegt und haben gedacht, okay, er hat ein bisschen was zu erzählen bestimmt und lass uns doch mal einfach ein bisschen quatschen. Herzlich willkommen, Egon Theiner.
Hallo Holger, hallo Hasret, vielen Dank für die Einladung, freut mich, dass ich hier bin.
Sehr schön.
Ja, wir machen das bei unseren Gästen immer so, um auch ein bisschen warm zu werden, aber bist ja Podcast-Profi, aber trotzdem, wir stellen drei Fragen und du kannst dir immer aussuchen, was dir lieber ist. Kurze, prägnante Antwort. Ich fange einfach mal an, Hasret. Mhm. Berge oder Meer?
Berge.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sonnenauf- oder Sonnenuntergang?
Sonnenaufgang.
Ja, perfekt. Gut. Ich würde sagen, das ist aufgrund des Dialektes, man hört es schon, sind, glaube ich, die Berge auch näher vor deiner Haustür, oder Egon? Wo kommst du her?
Ja, gebürtig bin ich aus Bozen in Südtirol. Mhm. Die Wurzeln väterlicherseits liegen im Oberfinchgau, also dort im Eck der echten Schweiz, mhm. Nicht der Luxemburger Schweiz oder der sächsischen Schweiz, sondern von Graubünden, Reschensee, Stilfser Joch in diesem Eck, dort wo in diesem Jahr auch der Transalpine-Run enden wird am 13. September. Das ist meine Heimat.
Oh, wow. Schön. Da habe ich auch, der Transalpine ging da 2011 ging der auch lang. Wir kamen dann von School, sind rübergelaufen nach Mals, Schlanders, Larch sind wir dann, Larch war die letzte. Ja, ja genau. Und da war ich ein paar Mal auch da in der Ecke im Urlaub. Ist richtig schön.
Richtig gut.
Ja, da hängt mein Herz dran. Ich bin zwar vor recht genau 30 Jahren jetzt aus Südtirol weggezogen, zuerst nach Salzburg, dann weiter nach Wien, hauptsächlich aus beruflichen Gründen. Mhm. Je älter ich werde, umso mehr zieht es mich zurück. Und ja, ich freue mich eigentlich jetzt schon auf die Hochsommermonate und lang ausgedehnte Urlaubswochen eben im Oberfinchgau. Ist vielleicht ein bisschen fad, wenn man dann immer wieder an den gleichen Ort fährt, aber da stehen noch so viele Berge rum, auf denen ich noch nicht war. Also.
Das ist echt ein cooler Ort, ja. Ich erinnere mich auch immer sehr, sehr gerne an Südtirol zurück. Ich war damals, vor 2 Jahren war das in Meran. Da war ich das erste Mal in Südtirol und war auch so begeistert. Ich bin da bei Nathurns und so weiter auch lang gelaufen, auch Finchgau da entlang. Es war echt, echt super, super schön. Also muss ich schon sagen, das stimmt schon.
Ja, jetzt wissen wir schon mal, wo du herkommst, Egon. Erzähl noch ein bisschen was über dich. Was bist du für einer? Was machst du?
Genau, was machst du überhaupt in
Was
Wien?
Machst du?
Also, die Standardantwort drauf ist, dass ich es eigentlich selber nicht so genau weiß.
Wahrscheinlich viele Sachen, ne?
Das ist dann vielleicht ein bisschen so auch das Kokettieren mit dem eigenen Leben. Mhm. Also, meine beruflichen Wurzeln sind im Sportjournalismus. Mhm. Als Sportredakteur habe ich 7 Jahre lang in Bozen gearbeitet, dann eben beruflich zu den Salzburger Nachrichten nach Salzburg für weitere 7 Jahre. 2003 bin ich selbstständig geworden, 2004 dann eben im Zuge der Selbstständigkeit nach Wien übersiedelt. Ich habe einen kleinen Sportbuchverlag, nennt sich Egot. Ich mache, weil der Verlag besteht aus meiner Person und sehr vielen Zuarbeitern und sehr vielen kompetenten, guten Zuarbeitern, mit denen ich auch jetzt schon seit Jahren zusammenarbeite. Mhm. Aber grundsätzlich ist es mein Verlag. Es geht grundsätzlich um interessante Sportpersönlichkeiten, begonnen bei Skistar Marcel Hirscher oder Tennisstar Dominic Thiem. Und weil es eben halt auch sehr viel mit eigenem Interesse zu tun hat, eben so nach dem Motto, ich mache die Bücher, die mich selber interessieren, zu lesen, ist eben halt auch sehr viel dann von Laufen und Ultralaufen dabei, eben der Aufstieg der Ultraläufer von Ad Haran und Finn oder die US-amerikanische Ultraläuferin Katra Corbett, die ein Buch geschrieben hat und das wir aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt haben. Mhm. Also den Verlag gibt es seit 20 Jahren. Das ist zwischendurch überraschend, dass es ihn noch gibt. Und ich sag halt, ich bin mir der Größe des Verlags absolut bewusst. Es ist ein kleiner Verlag. Zuweilen ist er mittelgroß und zwischendurch eben so alle paar Jahre, wenn dann wirklich so ein ich sage, One-Time-Wonder ist überspitzt formuliert, weil es ist doch schon das ein oder andere Mal passiert. Aber es gibt halt dann die Momente, in denen der Verlag eine so große Aufmerksamkeit erhält, dass ich dann damit kommentiere, dass wir so zwischendurch eben halt auch von der dritten, vierten Liga in die Champions League schaffen. Mhm. Um dann eben 1-2 Jahre später dann wieder in der dritten, vierten Liga zu spielen. Das ist kein Problem. Spannend. Der Verlag selber ist jetzt allerdings ein wichtiges, großes Standbein, aber ohne sehr viele zusätzliche Aktivitäten, die dann auch ein bisschen so meinem Naturell entsprechen, möglichst viele Dinge auszuprobieren und andere Sachen zu machen und eben nicht stur jedes Jahr zwei Buchprogramme, eines im Frühjahr, eines im Herbst zu erstellen und eben einfach nur an Bücher zu denken. Bin ich eben halt im Bereich von Medienkommunikation und Medienoperation bei Großveranstaltungen unterwegs. Ich war Head of Media and Communications bei der Trailrunning World Mountain and Trailrunning Championships in Innsbruck-Stubai, um es jetzt richtig rauszubringen. Mhm. Vorher war ich bei den European Championships in München, wieder vorher bei den Olympischen Winterspielen in Peking und so weiter und so weiter. Das könnten wir zurückspielen bis 2006, aber ich glaube, dann irgendwann einmal fängt es an zu langweilen, auch weil bei aller Neuigkeit und bei allen verschiedenen Orten und Tätigkeitsbereichen ja ist dann auch dann wieder wiederholend ist.
Ja, ja, das eine Buch, was du angesprochen hast, der Aufstieg der Ultraläufer, das hatten wir auch bei uns auf der Seite als Rezension, hatte der Thorsten sich das angeschaut und durchgelesen und hatte auch klare Kaufempfehlungen, der fand es also richtig gut. Und dann hatten wir das zweite Buch, Trasse ist Klasse. Am ersten Moment konnte ich gar nichts damit anfangen und das Lustige war, du hattest mir das Buch irgendwann letztes Jahr geschickt. Und das ist wie viele Bücher erstmal nur auf dem Stapel gelandet, weil ich keine Zeit hatte zum Lesen. Ja, und gegen Ende des Jahres habe ich eine neue Partnerin kennengelernt und dann habe ich die Trasse kennengelernt, weil die ja in Wuppertal wohnt und da bin ich das erste Mal richtig Trasse gelaufen. Das ist ja wie bei uns die Fennbahnroute. Ja. Das ist ja praktisch die alte Bahnlinie, die ja weggemacht wurde.
Genau,
genau. Jetzt passe ich es ja. Trasse, woher kannst du? Da muss ich das Buch noch lesen, genau. Da habe ich angefangen, das Buch jetzt zu lesen von ihr, von der Verena Livos.
Ich lese gerade auch ein Buch von eurem Verlag, Ekiden, Ja, oh, genau.
Die japanischen Läufer.
Die japanische Laufkultur. Super spannend, wirklich. Also ich bin gerade dabei und finde es auf jeden Fall echt sehr interessant, was die Japaner da oder wie die da rangehen. Ist ja verrückt, echt.
Ja, was Herr Egon sagte, es sind halt wirklich andere Bücher. Es sind schöne Bücher, die halt auch nicht so die man nicht so einfach irgendwo in der breiten Masse findet und die Geschichten der einzelnen Personen finde ich krass, finde ich cool.
Genau, das ist ja das Thema, dieses Thema halt Geschichten und manchmal fehlt das halt sehr, sag ich mal. Man redet viel über Training, viel über irgendwelche Erfolge, aber es gibt da draußen halt auch viele Menschen, die sehr, sehr coole Projekte machen oder über die man auch erzählen kann und die vielleicht auch den einen oder anderen da draußen halt auch inspirieren können, gewisse Dinge dann auch für sich herauszufinden, ne?
Ja, genau. Ich glaube, dass diese Inspiration oder, ja, also ich mache die Unterscheidung da zwischen Motivation und Inspiration. Also ich meine, wenn wir an die Stars denken, an die Superstars, dass die dann, die inspirieren mehr, als dass sie motivieren. Also eigentlich demotivieren sie, weil man weiß, was die da laufen, das wirst nie laufen, nicht mal annähernd. Ja. Aber es ist eben einfach diese Inspiration, diese zu sehen und zu beobachten und dann die Zeiten zu lesen in den Ergebnislisten. Hannes Namberger, Lavaredo Ultra Trail, 12 Stunden, dass man sagt, ja, bist du deppert, wenn ich es in 24 Stunden schaffe, in 25, dann bin ich eh schon hochzufrieden. Also ich glaube, dass dieser Drive, sich inspirieren zu lassen, bei den meisten Läufern, ich will jetzt nicht für alle reden, ich kann nur für mich reden, aber dass dieser Anteil der Inspiration viel, viel höher und größer ist als der Motivation. Motivation wäre zu sagen, ich bin nicht ganz so gut wie der Hannes Namberger, aber wenn ich hart trainiere, wenn ich mich motiviere und so weiter, dann schaffe ich das auch. Nein.
Das würde ich auch so mitgehen, weil die machen das ja auch nicht aus beruflichen und kommerziellen Sinne, weil das, was die Profis da an Leistung, also im Trailrunning-Bereich, sage ich mal, Profis an Leistung abliefern, wird ja finanziell im Gegensatz zu anderen Sportarten fast nicht honoriert, ne? Also du kannst das ja nicht machen wie sonst ein Straßenläufer oder in anderen Sportarten, wo du halt auch richtig damit dickes Geld verdienen kannst und da auch ein bisschen Motivation rausziehst.
Es wäre ja echt interessant, so eine repräsentative Umfrage zu machen, aber es wird ja eigentlich immer herumgerätselt, wie viel der Ultra-Trail-Läufer oder Trailläufer und Läuferinnen weltweit von ihrem Sport leben können. Ja. Also das sind ein paar Dutzend wahrscheinlich.
Ja.
Katharina Hartmut, Vize-Weltmeisterin im Trail Long des Vorjahres, ist Wissenschaftlerin an der ETH in Zürich. Lebt in der Schweiz, geht vor die Tür, hat die Trails vor sich, aber nur dadurch, dass man vereinfachte Trainingsbedingungen hat, verdient man immer noch nichts dabei.
Ja.
Also ist schon, ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel noch möglich. Nennen wir es auch kommerziellen Aspekt oder nennen wir es auch unter dem Aspekt des Renommees der Sportart. Ich glaube, dass da World Athletics sehr viel macht, eben um die eigenen Weltmeisterschaften zu pushen, die ja in 1,5 Jahren in Spanien stattfinden. Ich glaube, dass da sehr viel Medienarbeit noch gemacht gehört, dass eben Trailrunning wirklich auch diesen Elite-Aspekt mehr nach vorn kehrt, weil ich es eben halt auch aus persönlichen Erfahrungen in vielen Redaktionen ja gehört habe. Okay, Trailrunning, ja, da laufen halt ein paar Leute durch die Berge und durch den Wald, aber das macht eh jeder. Die Besten brauchen 10 Stunden und die Schlechtesten brauchen 30 Stunden. Ja, aber die laufen eh nur alle durch den Wald. Also da fehlt dann irgendwie, nennen wir es Verständnis oder was auch immer, zu sagen, okay, das ist wirklich, das ist wirklich mega Spitzensport. Und wie wir ja jetzt auch schon festgestellt haben, gemacht von Hobbyisten, ja, die einen eigenen Job haben, die einen Job haben müssen.
Ja, und das ist schon Wahnsinn, ja, das stimmt.
Aber Leistungen bringen, die jetzt krass vergleichbar sind mit einem 2-Stunden-Lauf im Marathon.
Ja. Ja, ich beobachte das ja schon lange. Ich meine, seit 2010 damit angefangen und das ist ja ein Wachstum gewesen, gerade in den letzten 6, 7 Jahren, der schon gut war. Bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, weil ich bin zum Trailrunning gekommen, weil es mir gefallen hat, weil es nämlich nicht leistungsorientiert war am Anfang, weil es nicht messbar war, weil es nicht darum ging, Zeiten zu laufen. Da ging es darum, schöne Strecken vielleicht auch mit Leuten zusammenzulaufen und die Veranstaltungen waren halt dann mehr so nach dem Motto, ja, dann habt ihr wenigstens eine markierte Strecke und kriegt unterwegs eine Versorgung und dann habt Spaß. Ne? Mhm. Und auch die ganz vorne mitgelaufen sind, die sind da für den Spaß mitgelaufen. Da hat keiner irgendwie, der hat ein paar Schuhe geschenkt gekriegt und noch ein Trikot, das war's ja dann. Ne? Und in den letzten Jahren ist es halt doch viel geworden und Hasrit ist ja auch erst noch gar nicht so lange mit dabei, der hat aber auch schon gesagt, dass er es halt sieht, wie das enorm Anstieg. Die Frage ist halt für mich schon immer, wird es an einer Stelle zu kommerziell? Schadet das dem Sport oder ist es egal? Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden.
Ich habe da, wenn ich da gleich einhaken darf, ich habe da zwei Ansätze. Das, was du gesagt hast von Anfang, also am Anfang war es eben eine markierte Strecke, Verpflegung etc. Ich glaube, dass das für sehr, sehr viele, um jetzt nicht zu sagen, für den allergrößten Teil immer noch so gilt. Weil wenn ich jetzt an persönliche Erfahrungen denke, wenn ich den Lavaredo Ultra Trail mache und einen Tag lang durch die Dolomiten laufe, 120 Kilometer, dann kann ich das machen, weil die Strecke markiert ist und weil ich in einer Art geschützten Rahmen mich bewege. Wenn was passieren sollte, sind Leute da, die schauen nach, wo ich umgehe und wie es mir geht und passen auf mich auf. Das würdest du allein, ich meine, auch ihr Fastbacker eher nicht. Ihr würdet dann vielleicht 2 Tage oder 3 Tage dafür aufwenden, hättet noch mehr von der Gegend und von der Schönheit der Dolomiten, keine Frage. Aber du würdest das alleine nicht machen. Und zum Punkt, ob das jetzt dann zu kommerziell wird oder wo da Grenzen sind, da habe ich vor ein paar Wochen, ja vor 2 Monaten, ein längeres Interview mit Katrin Poletti vom UTMB geführt. Und die hat gesagt, okay, es gibt rund 20.000 Trailrunning-Wettbewerbe weltweit pro Jahr. Und die UTMB-Serie wird, bis sie ausgewachsen ist, so circa 80 Rennen haben. Und es wird jene Läufer und Läuferinnen geben, die sagen, ich will bei den großen Shows dabei sein, das interessiert mich. Die werden dann eben zum UTMB oder bei UTMB gehen. Es wird diejenigen geben, die sagen, na, mich interessiert jetzt dieser große Zirkus nicht und ich will jetzt da auch nicht Läufe bestreiten, damit ich bei anderen Läufen wieder dabei sein darf, und die werden sich dann eben ihre eigenen Rennen suchen. Und es wird diejenigen geben, die überhaupt keinen Lauf brauchen, die sagen, hey, ich will einfach rausgehen, ich will rund um den Mont Blanc laufen, rund um den Großglockner, ich will eine Woche an der Adriaküste zwischen Trieste und Görz verbringen, whatever, und die brauchen dann gar nichts. Also es ist, wenn man das jetzt nur punktuell sieht, also ich bin dem UTMB durchaus kritisch eingestellt, aber es geht halt immer um die Sichtweise. Wenn ich das punktuell sehe, dann ist UTMB ja des Teufels. Und wenn ich dann dieses Gesamtbild betrachte und immer unter dem Aspekt, dass jeder und jede von uns sich aussuchen kann, da teilzunehmen oder nicht teilzunehmen, dann hat irgendwie alles eine Berechtigung. Es ist ja letztlich immer der Konsument, der Realitäten groß macht oder sie auch wieder verschwinden lässt. Ja. Wenn jetzt plötzlich alle sagen, UTMB interessiert uns nicht mehr, dann gibt es nächstes Jahr oder in diesem in diesem Spätsommer einen UTMB mit 500 Teilnehmern.
Ja.
Wissen wir schon, wird es nicht geben. Wir haben ja Rekord an Anmeldezahlen, die hätten die Felder dreimal oder viermal füllen können, glaube ich. Mhm.
Also. Ja, das ist die, wie du schon sagst, die wir, sage ich mal, die jetzt nicht den Wettkampfgedanken mitnehmen, profitieren ja trotzdem davon. Dadurch, dass es mehr Akzeptanz hat, mehr Aufmerksamkeit bekommt, gibt es mehr Hersteller, es gibt mehr Produkte. Ich habe eine breitere Auswahl an Möglichkeiten, laufen zu gehen. Es gibt Gegenden, die fangen an, Trailrunning-Strecken auszuschildern, dass ich wie ein Wanderer sagen kann, ich möchte heute irgendwo laufen gehen in meinem Urlaub und da gibt es Strecken. Davon profitiert ja derjenige dadurch, dass es auf einer Seite kommerziell wird. Dadurch kommen halt die Sponsoren, die sagen, okay, wir geben dafür auch Geld aus. Deswegen ist der Aspekt ist für mich auch echt ein Gewinn, weil wenn ich sehe, dass ich in den ersten Transalpinen bin, ich mit Nordic Walking Schuhen gelaufen, weil es irgendwie keine Trailrunning Schuhe hier bei uns zu kaufen gab. Ja, das hat auch funktioniert.
Ja.
Und ja, aber das, die Auswahl halt an guten Equipment, leichten Equipment, das wiederum wieder Spaß macht, ist dadurch auch größer geworden.
Das stimmt, das stimmt. Da hat sich ja auch extrem viel getan einfach über die Zeit, ja. Ja, total spannend. Wo wir gerade beim UTMB sind, das heißt, du betreust ja auch Trail-Veranstaltungen, hast du gesagt, also dass du da unterwegs bist. Bist du da auch für UTMB unterwegs oder sagst du, nee, das ist jetzt einfach nur so ein Austausch und ja.
Also, um die Frage zu beantworten, nein, ich betreue keine UTMB-Rennen. Mhm. Ich habe sehr, sehr gute Verhältnisse mit UTMB und der PR- und Medienpresseabteilung dort. Mhm. War im Vorjahr auch ja einer der wenigen, die da bei diesem Journalistenprogramm Dresde Leaders mitmachen durfte. Da sind 10 Leute ausgewählt worden, die dann eben in 2 Kleinbussen an der Strecke entlang, überall dort, wo es möglich war, gefahren sind, um mit die Leader zu verfolgen. Es hat dann auch eine Nachtwanderung gegeben, ja, ein paar Stunden auf den Grand Col de Ferret, dem höchsten Punkt des UTMB. Mhm. Und dann stehst du da oben mitten in der Nacht. Also es war kurz vor Sonnenaufgang, muss 3:30, 4 oder so gewesen sein. Und du stehst voll im Wind, Nebel, und dann huschen sie an dir vorbei. Also das war wirklich was, da bekomme ich jetzt Gänsehaut. UTMB, du kannst dem gegenüber stehen, wie du magst. Das ist echt cool, das ist echt geil gemacht. Aber das Herz, mein Herz, das schlägt schon so für andere Events. Also das ist eben diese kleineren, diese familiären, diese exklusiveren ist jetzt ein starkes Wort, weil, wie gesagt, wenn es da 18.000, 19.000 Events weltweit gibt, was ist da dann exklusiv? Aber wenn ich dann eben an die Cosa de Labora denke, die einfach so irgendwie, ja, so diesen Charme hat von Meer und Berge und oder wenn ich an den Dolomiti Extreme Trail denke, der ist eine Stunde entfernt von Cortina im Nebental. Den Lavaredo Ultra Trail kennt quasi jeder. Den Dolomiti Extreme Trail, den musst suchen. Ja, die sind jetzt so gut wie ausverkauft. Die haben 2.500 Teilnehmer über verschiedene Distanzen. Sehr technisch, sehr cool. Die haben auch wieder so ihre Eigenheiten. Der Großglockner Ultra Trail, okay, der hat mich gefangen genommen, weil ich 2019 dort gescheitert bin und jetzt habe ich so irgendwie.
Ach, selbst gelaufen bist
du gescheitert. Ja. Da bin ich dann wieder in meiner Arroganz so stolz drauf, dass ich aufgegeben, Moment, zuhören, dass ich aufgegeben habe, bevor der Lauf offiziell abgebrochen wurde, wegen Gewitterwarnungen. Und ich erzähle, dann sagen alle, ja, da ist er ja eh abgebrochen worden, 2019. Dann sage ich, nein, Moment, ich habe vorher aufgegeben. Also, das war, aber das sind so dann irgendwie, weißt, ich glaube, dass alle diese Läufe, also wie gesagt, Großglockner Ultra Trail oder Dolomiti Extreme Trail oder Cosa de Labora oder die ganzen Läufe bei mir in der Heimat, da diesen Terra Retica Trails Anfang Juli, ja. oder auch den Reschenseelauf oder was auch immer da im Oberfinchgau sich abspielt. Jeder von diesen Läufen hat eine eigene Identität. Die werben damit und sagen Corso della Bora Triest. Das ist dann ihr einziges Markenzeichen. Es ist dann nicht so, dass da oben steht Corso della Bora bei UTMB und alle lesen bei UTMB und sagen, okay, ich weiß, das läuft so, so, so und so ab und die Medaille sieht so aus, weil das ist bei UTMB. Und irgendwie, und das ja, ist auch einer der kritischen Punkte, die ich sehe, entwickelt sich eben das Trailrunning auf diesem Niveau bei UTMB eben dorthin, wo eben ein Mitinhaber schon ist mit dem Triathlon, dass es eben ein Ironman Klagenfurt, Ironman Nizza, Ironman, keine Ahnung, Lissabon, das ist alles gleich, das ist alles identisch. Das ist dann eine Struktur, die sich da drüber legt, eine Organisation, die überall gleich ist. Also du hast eben diesen Charme der Individualität, der Exklusivität, wir machen die Dinge so und ein anderer macht sie ein bisschen anders und ein dritter macht sie wieder anders. UTMB ist UTMB. Ja. Und ich will es jetzt nicht werten unter einem qualitativen Aspekt. Ich werte es einfach unter dem persönlichen Zugang zu einem Lauf, dass eben, wenn ich sage, ich kümmere mich nur um diesen einen Lauf, dann kann ich dort reinpacken und kann ihn gestalten, wie ich will und muss nicht Rücksicht nehmen auf Konzernvorgaben.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, wenn man es vergleicht, wenn jetzt sagt, Seat Ibiza ist ein anderes Auto, das ist gehört nicht zur Gruppe Seat, dann schaut der Ibiza vielleicht auch anders aus.
Ja, ja klar. Aber das Gute ist ja, dass es weiterhin auch noch diese Kleinen gibt, dass die sich halt auch weiterhin auch in den nächsten Jahren auch halten werden und auch weitermachen werden, weil halt da die Individualisten sagen, wir machen einfach was, worauf wir Bock haben. Uns geht es nur darum, dass wir am Ende des Tages nicht alle da Geld drauflegen, sondern dass wir mit einer Null da rauskommen. So sind ja viele von diesen kleinen Veranstaltungen, von diesen und kleinen, familiären, schönen Veranstaltungen. Und derjenige sagt, okay, ich möchte bei den großen Dingern mitspielen, ich möchte auch Punkte haben, ich möchte auch ein Ranking haben, ich möchte mich auch messen können mit den etwas größeren Leuten, der kann ja die Läufe bei UTMB machen und Punkte sammeln für sein System.
Gut, du kannst, wenn ich jetzt gerade nochmals, wenn ich eben halt immer die gleichen Läufe da reinbringe, aber wenn du den Dolomiti Extreme Trail magst, der ist hochtechnisch. Also ich bin da in diesem Jahr gemeldet für die 55 Kilometer und bin gespannt, ob ich es überhaupt schaffe. Es gibt ITRA-Punkte, es sind alles Läufe, die dann auch in den UTMB-Index reinspielen, die bringen dir zwar keine sogenannten Stones für die UTMB-Teilnahme, eine Vergleichbarkeit kannst du ja in anderen Wettbewerben ja auch erzielen. Aber da sind wir ja dann schon wieder in diesem Spannungsfeld drinnen. Laufe ich jetzt, um mich zu vergleichen und um Leistung und Ergebnisse zu bringen? Oder laufe ich, weil ich die Landschaft kennenlernen will, weil ich einen coolen Tag in der Natur haben will? Für mich sind Ultratrails, es ist so, als würde die Zeit stehen bleiben. Wenn ich am Start von einem Ultratrail stehe und weiß, ich bin jetzt 20, 24 Stunden unterwegs und ich bin überzeugt, euch geht's in euren Unternehmungen und Abenteuern ähnlich. Die Welt links und rechts zählt nicht mehr. Es geht nur noch darum, hey, genieß jetzt den nächsten Tag, die nächsten Stunden, die da kommen, mach das Beste draus, hab einfach Spaß. Es interessiert sich keine Sau, außer du selber, ob du jetzt 20 oder 22 oder 24 oder 28 Stunden brauchst, das ist sowas von egal.
Das stimmt. Wie würdest du das denn sehen? Wie würdest du die Trailrunning-Szene denn in Österreich sehen im Gegensatz zu Deutschland? Ist die grundlegend anders oder ist dein Eindruck, dass es schon gleich ist? Oder sind die Österreicher ganz anders unterwegs?
Na, das ist absolut, das ist durchaus vergleichbar. Ja.
Ja.
Ich glaube, dass das Spannendste finde ich, oder die Unterschiedlichkeit, die mir am ehesten auffällt, ist halt, dass Österreich halt dann schon etwas gebirgiger ist als Deutschland. Und dass da der Zugspitz Ultra Trail ja von in den ersten 2 Tagen, 3 Tagen der Anmeldung 1000 Anmeldungen hat und der Großglockner Ultra Trail diese 1000 Anmeldungen in einem halben Jahr zusammenbringt. Das finde ich dann schon irgendwie spannend, weil man dann schon sieht, wie sehr oder wie überlegt gerade wir Trailrunner dann an gewisse Dinge herangehen. Dass sehr viele Deutschen, so erkläre ich es mir, sagen, ich kann mich im Rahmen meiner Möglichkeiten gut vorbereiten und der Zugspitz Ultra Trail ist dann so quasi, ich will jetzt wirklich niemanden von den Zuhörern und Zuhörerinnen zu nahe treten, aber
Aber
das
eher
ist der
einfacher.
Zugspitz Ultra, das höchste der Gefühle. Und in
Ja.
dem Moment, wo es dann nach Österreich geht, dann wird es eben dann noch ein bisschen technischer, noch ein bisschen höher,
Das
noch ein
stimmt.
bisschen schwieriger. Da machen wir dann vielleicht doch eher nicht mit. Ja, das ist, was dann im Grunde ja schade ist jetzt aus Veranstaltersicht, aber der Veranstalter zählt jetzt eigentlich in diesem Diskurs sehr wenig. Es geht immer darum, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen genau das machen, was sie machen wollen, was sie sich zutrauen, bei dem sie
Genau.
sich wohlfühlen, nichts riskieren. Das ist wiederum für alle wichtig und einfach einen Spaß haben. Und ob dann da Innsbruck Alpine beim Innsbruck Alpine Trail Run Festival gelaufen wird, das eine wunderschöne Massenveranstaltung ist, aber sich eben im Mittelgebirge abspielt
Das
und
stimmt.
echt cool ist. Oder ob dann der Großglockner Ultra Trail in Angriff genommen wird, wo es halt dann doch, wie gesagt, da rede ich aus Erfahrung, 1200 Höhenmeter am Stück bergauf geht und du dich fragst, okay, ich bin jetzt da eine Stunde unterwegs, wann komme ich endlich oben an? Dann sagst du,
Gefühlt nie.
ja, gefühlt nie, ja, das ist, mein Gott, ich werde hier sterben, ja, das ist dann halt so. Aber ich glaube, dass der grundlegende Punkt ist schon, man soll das machen, auf was man Spaß hat, auf was man hintrainieren
Genau,
kann.
das eigentlich.
Und alles
Das ist
andere,
eigentlich auch die Devise.
ja,
Ja.
und alles andere zählt wirklich nicht. Das ist.
Ja, das ist schon spannend, ja, aber ich habe immer gedacht, so, ja, es liegt wirklich auch daran, dass der Zut halt technisch der einfachere ist. Aber es liegt aber auch daran, dass halt so eine breite Spektrum ist an Distanzen, dass ich von bis laufen kann. Auch die kürzeren Distanzen ja in den letzten Jahren dazu kamen. Am Anfang gab es sie ja nicht, aber die haben sie dazu genommen irgendwann. Und das zieht natürlich die Leute, weil die halt sagen, das ist, wie du schon sagst, das ist dann überschaubarer, es ist nicht so technisch. Ich habe trotzdem Berge, ich habe Höhenmeter, aber es ist halt erstmal für den Laufbarer, sage ich mal so. Ne?
Das
Ja.
ist ja, sehr spannend, wie sich da eigentlich, und Holger, du hast es sicher näher verfolgt, als ich in den letzten 10, 20 Jahren, wie sich das hier entwickelt hat, weil das, wie gesagt, das wissen wir alle, Trailruns hat es immer schon gegeben, haben halt dann Geländeläufe, Panoramaläufe, Wald- und Wiesenläufe geheißen, wie auch immer, der Rennsteiglauf, ob das jetzt ein Trailrun ist oder nicht, auf alle Fälle gibt es ihn schon seit 50 Jahren oder 51. Aber als dann dieses Trailrunning dann kam ja zuerst einmal der Ultra Trail für die Freaks im eigenen Tal, die sagen so, und jetzt laufen wir da alle Gipfel, die wir so sehen, ab. Das sind 120 Kilometer, 5000 Höhenmeter und wer von uns ist der coolste und schnellste und gewinnt die Sache. Und dann ist es aber ein Minderheitenprogramm gewesen und geblieben, weil dann ist vielleicht der Freak aus dem Nebental dann noch rüberkommen und ist mitgelaufen, und das war's. Als sich dann die Tourismusverbände dann auch ein bisschen drum gekümmert haben und immer mehr drum kümmern, dann ist eben halt auch die Breite gekommen. Dann, dass man sagt, okay, nicht jeder kann diese 120, 130, 150 Kilometer laufen.
Und nicht jeder will es.
Nicht
Nicht
jeder will
jeder will
es,
es.
ja, und braucht es, ja, das ist. Mhm. Und dann gibt es eben halt die 80 Kilometer, die 50 Kilometer, die 38 Kilometer. Die Costa del Labora, glaube ich, hat sechs Distanzen.
Mhm. Sogar 10 Kilometer hatten die. Das war cool.
Im nächsten Jahr gibt es 9 Kilometer als kürzeste Distanz und 105 Kilometer als längste.
Mhm. Ja.
Und es gibt den Bierlauf am Vorabend.
Genau, den bin ich ja nicht mitgelaufen da, also dieses Jahr. Da war ich ja ein bisschen krank noch, aber ja, das fand ich auf jeden Fall echt lustig, dass sie das am Vortag noch mit diesem Bierlauf machen.
Ja, aber das ist total, total spannend. Ich wohne ja hier an der belgischen Grenze. Mhm. Und in Belgien ist es komplett anders. Da gibt es die Volksläufe, das, was es bei uns in jedem Dorf gibt, sind bei den Trail-Veranstaltungen. Mhm. Und da ist die Ultradistanz über 80 eher die Ausnahme. Gibt es zwar auch, in den letzten Jahren noch mehr dazugekommen, aber da ist es eigentlich so, dass man da die 10, 15, 20, 30 Kilometer Läufe hat, für kleines Geld vom Verein organisiert. Astreine Trailveranstaltung, klar, die haben keine Berge, die zimmern sich im Mittelgebirge was zusammen, dann muss man steile Anstiege rauf und runter, schafft man aber auch dann auf einen 50er auf 2.500 Höhenmeter dann zu kommen in Summe.
Ja, bravo.
Und da ist es komplett anders, da ist halt Trailrunning gang und gäbe, da gibt es in jedem Ort da Veranstaltungen und andauernd und gar nicht so das Ultra.
Das stimmt. Gut,
ist ja Ultra.
Ja,
und die 50 Kilometer.
Ja, genau. Also, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne, dass man sagt: Ja, was läufst du? Ja, du läufst die kleine Distanz, du läufst nur die 50. Ne? Ne? Es gibt einen Lauf, der ist 100 und es gibt einer, der ist 50. Ach so, du läufst die kleine Distanz, du läufst die 50. Mhm.
Die kleine Distanz.
Da lache ich mich immer noch zu Tode, wenn ich vom Bambini-Lauf bei der Tortur de Ruhr lese.
Ja.
Das ist die 100 Kilometer. Ja, das ist, wo ich mir dann einfach denke, finde ich echt cool, ja. Das ist wieder diesen ironischen Blick drauf. Die Tortur de Ruhr ist ein 100-Meiler, glaube ich.
Mhm.
Ja, und dann gibt es die 100, nein, die Tortur de Ruhr, die gesamte, glaube ich, ist 240 so.
Ja, genau. Irgendwas über 200 meine ich auch. Ja.
Und dann gibt es eben den 100-Meiler und dann gibt es den Bambini-Lauf.
Genau. So. 230, 161 und 100, genau, sind die Distanzen.
Ja, also da ist wirklich. Und auf das muss halt dann kommen, zu sagen, ja, du machst den Bambini-Lauf. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie beim Barclay-Marathon, wenn du sagst, ich habe den Fun-Run geschafft, die drei Runden.
Ja.
Wir hatten ja darüber gesprochen, Weltmeisterschaften, dass du da dabei warst, letztes Jahr in Innsbruck. Davor das Jahr warst du ja in Thailand, meine ich, in Chiang Mai, ne? Warst du da schon immer so mit drin oder war das jetzt einfach, weil es auch in Innsbruck war, dass du dabei warst? Oder was hast du da genau so gemacht? Also, und wie hat das auf dich gewirkt vor allem, ne? Also, wenn wir jetzt mal alles betrachten, was wir jetzt hier gesprochen haben, so auch von der Professionalisierung des Sports, aber auch hinsichtlich, ja, dass es kommerzieller geworden ist vielleicht, das spielt ja alles auch so ein bisschen mit rein und da kommen ja auch verschiedene Länder auch noch zusammen und das ist mal vielleicht ganz spannend, auch aus deiner Sicht zu erfahren, wie du das so wahrgenommen hast, ja.
Okay, in Innsbruck bin ich dazu gekommen, weil mich der Organisator der CEO quasi kontaktiert hat. Mhm. Alexander Bittel hat gesagt, ja, er macht die Weltmeisterschaft und ob ich da Lust hätte, eben mitzuarbeiten im Medienbereich. Mhm. Wie gesagt, die persönliche Geschichte geht da zurück ins Jahr 2005, 2006, als ich angefangen habe, da tätig zu sein. Also ich sage es jetzt einmal so ganz unbescheiden, einen gewissen Namen habe ich mir da gemacht und da sind eben halt dann einfach die Dinge zusammengefallen. Da fällt eben zusammen, dass es um Trailrunning geht, da fällt zusammen, dass es um einen beruflichen Bereich geht, den ich absolut gern mag und den ich sehr, sehr gern mache. Und was man gern macht, das macht man gut, habe ich gelernt. Und dann bin ich eben in Innsbruck gelandet. Wenn es eine Rad-WM gewesen wäre, wenn es eine Tischtennis-Weltmeisterschaft gewesen wäre und so weiter, ich wäre nicht gekommen. Es ist nicht in meinem Lebensplan gestanden, dass ich 10 Monate in Innsbruck arbeite. Innsbruck ist eine schöne Stadt, alles in Ordnung. Aber ich war da eigentlich schon entnervt, weil ich zu diesem Zeitpunkt schon 9 Monate unterwegs war und eigentlich lieber zurück nach Wien wollte, als den nächsten Auftrag anzunehmen. Ich war verantwortlich für den Gesamtbereich Kommunikation, also auch für den Bereich Kommunikation mit den Medien, mit den Stakeholdern, mit der Bevölkerung, mit den Athleten und, und. Ich war verantwortlich für die Medienzentren, die wir in Innsbruck und Stubai gehabt haben. Mhm. Ich habe Interviews organisiert, bei Pressekonferenzen mitgearbeitet. Wir haben eine sehr gute PR-Agentur an unserer Seite gehabt. Darf ich auch nicht vergessen. Die haben wirklich mega unterstützt und sehr viel an Arbeit auch abgenommen. Gerade wenn es darum gegangen ist, dann auf politischer Ebene Meldungen zu platzieren und Statements einzuholen vom Landeshauptmann, vom Wirtschaftschef in Tirol und so weiter und so weiter. Ich habe es deswegen interessant gefunden, weil ja jetzt diese Weltmeisterschaften von World Athletics einen weiteren Kanal an Elite-Trailrunning aufmachen. Also wenn wir jetzt hergehen und sagen, die Besten laufen beim UTMB, dann gibt's nicht die Zweitbesten, die sind wahrscheinlich auch gut genug beim UTMB zu laufen und vielleicht auch dort vorne mitzulaufen, aber diejenigen, die dann sagen, na ja, ich laufe lieber bei anderen Events, bei Veranstaltungen, die mir emotional näher gehen und ich bin dann dort im Blickpunkt, wie zum Beispiel auch Tobias Fritz da aus Bayern, aus Oberbayern. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig gesagt habe. Da, woher kommt er aus? Der wohnt jetzt am Staffelsee. Das ist südlich von München.
Ja, genau.
Genau.
Das ist. Der hat eben beim Dolomiti Extrem gewonnen. Mega Läufer. Ja. Und jetzt kommt aber die internationalen Institutionen, wie eben World Athletics, wie auch die European Athletics, auf den Geschmack und sagen, wir machen was im Trailrunning oder im Berglauf. European Athletics hat sich die Europameisterschaft ja eigentlich schon grundsätzlich unter den Nagel gerissen und hat gesagt, wir machen das, Punkt. Die Fachverbände eben wie World Mountain Running Association oder die ITRA, die dürfen mitarbeiten als Consultants, aber European Athletics macht die Europameisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft ist ja World Athletics, die ja zusammen mit den drei anderen Verbänden, mit zwei plus der International Association of Ultra Runners, da diese Weltmeisterschaften auf die Beine stellen. Und ich finde es halt dann schon interessant, dass es auf der einen Seite wir in Innsbruck haben es gezeigt, in Innsbruck-Stubai haben es gezeigt, auf was für einem hohen Niveau du das machen kannst, dass da eine Woche lang High Life war, auf Sportseite wie auch auf Eventseite. Wir haben Gregor Meile dort gehabt im Auftaktkonzert, wir haben Tim Bensko dort gehabt als Schlussakkord. Es hat jeden Tag Konzerte gegeben von nationalen oder internationalen Künstlern. Da ist echt so viel passiert, selbstverständlich mit der richtigen ökonomischen Unterstützung von den Institutionen, mit Sponsoren und so weiter. Das war wirklich ein Highlight im Trailrunning. Ich glaube, da gibt's wenige, die da widersprechen. Aber dennoch, und das hat dann auch jetzt wieder mit Distanzen und so weiter und so fort zu tun, dennoch hast du nicht die absolute Mega-Weltspitze dort. Die Courtney Dowater war nicht dort, Jim Wamsley war nicht dort. Ich meine, die US-Amerikaner haben bei den Männern ohnehin Platz 2 belegt im Trail Long. Die haben die Plätze 4, 5, 6 oder 5, 6, 7 belegt. Also die waren ja als Mannschaft mega stark. Ich glaube, dass da eben halt einfach die Problematik besteht oder die Herausforderung, dann die Weltmeisterschaft auf der einen Seite so zu etablieren, dass die Weltbesten kommen wollen bzw. müssen. Das kann man zum Beispiel über Preisgeld regeln. wenn ich hergehe und sage, der Waldmeister 2025 in Canfranc in den Pyrenäen bekommt 20.000 Euro. Das glaube ich, könnte vielleicht einen Kilian Jornet nicht hinterm Ofen hervorlocken, aber viele anderen dann schon. Hängt mit den Distanzen zusammen, wenn du die längste Distanz von 80 Kilometern hast, wo dann eben Jim Wamsley sagt, ja, da bin ich dann aufgewärmt, da können wir dann zurücklaufen, dann dann sind wir in einer Länge drinnen, die dann auch für mich interessant ist. Also ich finde es cool, dass es die Weltmeisterschaften gibt. Ich fühle mich ein bisschen als Zuschauer, um zu sehen, wohin da die Reise geht von diesem Event. Ich bin auch gespannt, wie das mit dem Pro und Contra Trailrunning wird olympisch weitergeht. Bin auch gespannt, wie es weitergeht mit eben in dem Moment, wo Geld ins Spiel kommt, passiert dann mit Doping?
Ja.
Gibt ja jetzt ja auch gerade so einen Fall oder Nicht-Fall. Geil, ich bin schlecht organisiert, was Lichtverhältnisse angeht, aber also solange ich labern kann und ihr mich hört.
Wir sehen dich auf jeden Fall und man muss dich ja nur hören.
Ja, genau.
Das ist halt ein guter Punkt, also wie sich das alles halt entwickeln wird, weil ich hatte das auch nie so auf dem Schirm gehabt, deswegen auch jetzt die Frage hier im Podcast, wie du das so wahrgenommen hast. Es ist interessant und spannend und auch zu sehen, was da halt los sein kann im Prinzip, ne? So allgemein gefasst.
Genau. Ja. Ja, das ist, können da noch relativ lange drüber philosophieren.
Ja.
Da gibt es ja auch immer die unterschiedlichen Ansichten, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so kommt, ob sich das wirklich durchsetzt. Ich glaube, es ist halt immer noch, es ist zu schwer fürs Publikum wahrscheinlich auch, das zu verfolgen so richtig. Es bleibt auf jeden Fall spannend und für uns auf jeden Fall noch was zu tun.
Wenn ich noch was anfügen darf, ich glaube, dass, Holger, du hast jetzt hier das Richtige gesagt, es geht einfach darum, wie du die Öffentlichkeit damit reinnehmen und elektrisieren kannst. Ich glaube, dass außerhalb dieser Trailrunning-Bubble die Trailrunning-Stars absolut unbekannt sind. Das ist, wenn in Deutschland, keine Ahnung, in Dortmund auf die Straße gehst, es wird dort niemand mit dem Namen Hannes Namberger was anfangen können.
Richtig.
Und ich glaube, da ist halt dann die Szene, die Bubble, die Medien, wer auch immer dann gefordert, zu sagen, okay, da sollte man was machen. Einfach, und da geht es jetzt weniger darum, Plattformen zu bieten, damit die Wamsleys und Dowaters und Nambergers und wie sie alle heißen, dann noch mehr verdienen, ja, oder irgendwas verdienen, sondern es geht einfach darum zu sagen, hey Freunde, das sind mega Leistungen. Das ist, könnt ihr euch das kannst du ja nicht vorstellen. Du kannst dir ja nicht vorstellen zu sagen, ich laufe um den Mont Blanc, das sind 160, 170 Kilometer, mit 10.000 Höhenmetern und ich brauche dafür nicht einmal 20 Stunden. Das fährst nicht einmal mit dem Auto. Ja, da stehst du 15 Stunden im Stau vor dem Tunnel in Courmayeur und dann kannst du schon vergessen, das in 20 Stunden zu schaffen.
Ja.
Also, ich glaube, dass da halt dann einfach auch verschiedene Interessen dann aufeinander prallen. Ich meine, die Diskussion Trailrunning bei Olympia, ich meine, das wird sich noch über wahrscheinlich über Jahrzehnte dahin strecken.
Sehr spannend.
Ja, ob das jetzt dann die Reinheit des Sports nimmt, bla 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 bla.
Ich glaube, ich hatte das auch bei euch im Podcast gehört. Egon hat mich auch im Podcast, kann er gleich schon was noch zu sagen, worum es da geht. Aber da war auch das Thema, ne, dass eine Strecke gibt in Wien, ne, wo halt auch, wo man 100 Meter mal so schnell laufen kann wie der schnellste Marathonläufer und mal gucken kann, was man da braucht und da mal gucken kann, ups, und das müsste ich auch jetzt 42 Kilometer lang halten, dieses Tempo, um halt mal so eine Vergleichbarkeit für den Läufer auch. Ich meine, derjenige, der von uns schon was länger läuft und versucht auf irgendwelche Zeiten, der kann das annähernd nachvollziehen. Aber für jemanden, der gerade angefangen oder gar nicht läuft, für den ist das ja total unvorstellbar, was da geleistet wird. Und das kriegst du auf der Straße noch hin. Jetzt versucht das Ganze mal auf dem Trail zu projizieren. Da sagst du ja hier, ja, da läuft er durchs Gebirge 120 Kilometer in 15 Stunden. Der nächste läuft auch 120 Kilometer durchs Gebirge, ein anderes Gebirge und braucht halt 18 Stunden. Ne? Das sind total unterschiedliche Läufe, die kann man nicht miteinander vergleichen, aber für denjenigen, der keine Ahnung hat, der sagt, ja, Eckdaten sind ähnlich. Ja, ist ja viel schlechter. Nee, das Wetter war beschissen, er ist nur rumgerutscht oder keine Ahnung was. Ne?
Ja, da geht es ja, Wetter ist ein guter Punkt, aber da fängt es ja auch an mit Streckenbeschaffenheit. Ja, ich meine, wie technisch die Uphills und noch mehr die Downhills sind und wie viel man da laufen kann. Also von den kruden Zahlen her ist bald mal was etwas vergleichbar. Ja. Sagst okay, ja, annähernd gleich viel Kilometer, annähernd gleich viel Höhenmeter, passt. Ja. Das ist komplett was anderes. Das ist ja.
Und das macht es schwer für die Leute, die sich damit als Sport beschäftigen, aber nur als Zuschauer beschäftigen, das zu vergleichen. Beim Marathon können sie es noch, ne? Flacher Marathon Berlin, flacher Marathon Wien. Gibt es eine Zeit X, gibt es eine Zeit Y? Ja. Kannst du einsortieren. Das wird beim Trailrunning ist das ja viel zu kompliziert.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass deswegen ja wirklich auch unsere Aufgabe ist, zuerst einmal immer wieder diesen Aspekt hervorzukehren. Ich gehe nicht Trails laufen, um dort irgendwelche Personal Bests aufzustellen. Ich gehe Trails laufen, weil ich dann in der Natur unterwegs bin, weil ich mich da freue, irgendwo da nach oben zu keuchen, weil ich mich selber spüre, weil ich den Ausblick genieße, weil ich stehen bleibe, um ein paar Bilder zu schießen, sogar wenn es das 35.000. Bild von der gleichen Stelle von Wien ist. Aber es ist eben halt dann so quasi der Abschluss der Runde für mich, wenn ich da an dieser Bank stehen bleibe und eben da West-Wien abfotografiere. Ich glaube, dass das halt dann für mich, ja, und viele, viele Leute, mit denen ich regelmäßig laufe, auch für die, oder also somit auch für viele, das im Vordergrund steht. Einfach den Spaß haben und jetzt nicht dahergehen und sagen, im Wettkampf, auch wenn ich den gleichen Wettkampf mache. Ich meine, es ist lächerlich, wenn ich mich da auf einer Ultradistanz, auf einer langen Ultradistanz mit irgendeinem anderen vergleiche. Der ist im Ziel, da bin ich gerade aus dem Dorf rausgelaufen. Also aber ich gebe dir recht, Straßenläufe, Marathons sind vergleichbarer, ist auch irgendwie, weil es kürzer ist, daneben halt dann auch zeitlich alles näher zusammen. Die Eliud Kipchoge 100 Meter Challenge ist, ja.
Die muss ich auch noch machen.
Ist ein Wahnsinn. Das ist, und es gibt ja dann Leute, die schaffen das durchaus. Ne? Und wenn die dann hören, okay, und das jetzt 42.000 Mal, dann sagen sie ja. Aber sonst geht's euch gut. Ja, das ist ja eben, weil du vorher es angesprochen hast, das ist ja auch unser Ansatz für den Podcast, den der Thomas Rottenberg, Tom Rottenberg und ich führen in Wien. Da haben wir jetzt gerade angefangen. Wir haben jetzt da 4, 5, 6 Nummern draußen. Also das ist wirklich ganz frisch. Es geht einfach nur darum, mit verschiedenen Personen zu reden und Freude am Laufen zu vermitteln. Es geht da nicht darum, herzugehen und Stars zu zelebrieren. Wir hatten die Julia Meyer, die Österreichs beste Marathonläuferin, Rekordhalterin, Olympiateilnehmerin, im Gespräch, war absolut lustiges, launiges Gespräch, das einfach eben Spaß auf Bewegung und Spaß auf Laufen machen soll. Und so gehen wir es eben halt dann auch ran. Tom und ich sind gleich alt, in unseren Mit-50ern, also zwei mittelalte Männer und ja.
Ja, cool.
Ja.
Das packt man auf jeden Fall auch mal in die Shownotes, den Link zu eurem Podcast. Wie gesagt, ich habe heute erst
auch schon reingehört.
Genau. Ja, dann hast du. Das heißt, wir müssen nach Wien.
Wien müssen wir, ja, machen.
Müssen wir machen. Wiener Melange trinken. Wir
genau.
Egon zusammen.
Ja, und dann die 100-Meter-Challenge.
Und dann zu uns in den Podcast kommen. Ja.
Also, sehr, sehr gerne.
Ja. Wir sind gerne dabei. Da,
ja. Also wenn wir in Wien sind, dann sagen wir Bescheid. Also Wien war ich jetzt noch nicht, Holger, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
Ich war schon mehrmals in Wien, ich musste beruflich oft nach Tschechien, bin immer nach Wien geflogen und hatte eine Zeit lang Bekannte da, zwei Polizisten, also Polizisten-Ehepaar. Und da haben wir uns auch Wien Laufschritt angeschaut. Und die haben natürlich als Polizisten einmal Ober-, einmal Unterstadt Dienst geschoben, diverse Geschichten dann über Wien auf Lager gehabt. Es ist echt, ist eine schöne Stadt und steht definitiv Hasret auch nochmal bei mir auf dem Plan, mir ein bisschen Zeit zu nehmen.
Wien-Marathon.
Es gibt am letzten Oktober oder 1. November Wochenende immer den sogenannten Wien-Rundum-Adum. Das ist ein 130 Kilometer Lauf rund um Wien. Geht möglichst nah an der Grenze zwischen Wien und Niederösterreich entlang.
Okay.
Ist 40 Kilometer, 50 Kilometer ein echt schöner Lauf. Sehr viele Trails, sehr viele Höhenmeter, circa 1800. Mhm. Und der Rest ist dann schon flach, führt dann entweder im Süden Wiens durch die Stadt und dann eben im Osten auch flach so durch Wald und Wiesen. Also den kann ich empfehlen. Der ist wirklich. Den sollte man. Cool. Es gibt auch Unterdistanzen. Ja, es gibt 80 Kilometer,
den Fun 60
Run. Kilometer.
Dann Bibi-Lauf.
Also, aber das ist eben halt so genau dieser relativ klein. Ich glaube, der hat 500-600 Teilnehmer. Mhm. Und das ist so, ich würde fast sagen, so eine Art Community-Run. Da ist dann wirklich die gesamte Wiener Laufszene, die dann dort ist, die verschiedenen Realitäten, die sich dann da treffen und eben auf die verschiedenen Distanzen. Staffeln gibt es auch. Also es ist, als ich ihn gemacht habe, 2021, auf den letzten 5 Kilometern sprintet so ein Staffelläufer an mir vorbei und sagt, komm, hast bald geschafft, noch 5 Kilometer. Und ich brülle ihm nach, 5,5. Nach 125 Kilometern lasse ich mir keine 100 Meter noch stehen. Also das ist, ja, also na, das ist wirklich, den könntet ihr einplanen, das wäre sicher was für euch. Das ist
coole Empfehlung. Cool. Ja, sehr, sehr schön.
Also Hasret, wir zum Kaffee und zur Sachertorte geht's nach Wien bei uns dann Ende Oktober.
Ja, warum nicht? Schauen wir mal in die Kalender.
Das ist immer das große Problem. Unsere Kalender.
Genau, das ist immer das Problem. Ich glaube, bei vielen. Ja, sehr schön. Ich denke mal, das ist ein gutes Abschlusswort erstmal. Ja, danke erstmal für deine Zeit, dass du auch so ein bisschen aus dem Journalismus, so aus der journalistischen Sicht auch so berichtet hast. Das finde ich immer ganz spannend und wir beide hatten uns ja auch in Triest kennengelernt, wie gesagt, hatte ich anfangs erwähnt und cool, dass das geklappt hat. Vielen Dank erstmal. Ja,
danke euch, Hasret, Holger, vielen Dank.
Ja, dann liebe Grüße nach Wien und liebe Grüße nach Köln.
Genau, wir hören uns auf jeden Fall.
Macht's gut.
Bis dann, ciao.
Danke.
Bis dann, ciao.